Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Boston Celtics ziehen in die Conference Finals ein. Die LA Clippers müssen auf einmal wieder zittern. Und in Houston sucht man einen neuen Coach. Das sind die Schlagzeilen des Wochenendes der NBA Playoffs. Und darüber müssen wir natürlich hier sprechen bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und ich habe wieder einen unserer Experten hier zu Gast heute. Und das ist heute Daniel Seiler. Hallo Daniel.
Hallo Andreas.
Fix, was passiert am Wochenende?
Ja, es ist einiges passiert. Die Lakers sind zum Beispiel weitergekommen. Es gab ein Game 7 und es wird wahrscheinlich auch ein nächstes Game 7 geben. Also nicht nur wahrscheinlich.
Es wird nicht nur wahrscheinlich ein Game 7 geben, es wird ein Game 7 geben, nämlich zwischen den LA Clippers und den Denver Nuggets. Und wir haben vor ein paar Tagen hier das Spiel 4 haben wir zusammengefasst, als die LA Clippers mit 3-1 in Führung gegangen sind. Ich habe den Kollegen Patrick Rabin noch gefragt, und gibt es da noch einen Weg zurück für die Denver Nuggets? Und er sagte, nee, das Ding ist durch, das haben Paul George und Kawhi Leonard und die ja durchaus erfahrenen Clippers im Griff. Und was passiert seitdem? Zwei eher klare Siege für die Denver Nuggets. Letzte Nacht mit 111-98 und vor allen Dingen die letzten beiden Viertel, das die zweite Halbzeit, die sollte den Clippers durchaus Sorgen bereiten, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also wenn man eigentlich ein Team ist, was für mich vor der Saison der absolute Titelfavorit war, dann darf man sich erstens eine 16-Punkte-Führung zur Halbzeit nicht nehmen lassen und vor allem nicht zweimal in Folge einen Comeback-Sieg der Denver Nuggets hinnehmen lassen. Also dass das Team um Kawhi Leonard und Paul George solche Nerven gezeigt hat und wirklich so ängstlich reagiert hat, als es am Ende nicht mehr gelaufen ist. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht und auch ich habe damit absolut nicht gerechnet.
Wie ist denn das Spiel abgelaufen da in der letzten Nacht? Weil nach der ersten Halbzeit sah es ja noch so aus, als würden die Clippers das Ganze im Griff haben und hier in 6 Spielen nach Hause spazieren können.
Ja, das Spiel lief eigentlich am Anfang für die Clippers sehr gut, aber man kam zwar ein bisschen schlecht rein, schnelle 6 Punkte der Nuggets, aber dann hat Kawhi Leonard gesagt, okay, es sind Playoffs und ich bin nun mal Player of Kawhi Leonard. Und dann hat er relativ schnell übernommen und relativ gut übernommen, genauso wie es eben auch Paul George war. Und somit haben sich die Clippers sofort wieder die Führung erkämpft und haben diese auch erstmal nicht mehr abgegeben. Dann war es im zweiten Viertel ein bisschen eng, es wurde zu einem sehr interessanten Spiel. Denver konnte sich immer so ein bisschen auf 3-4 Punkte ranhalten, aber dann gab es eine Aktion, die war so ein bisschen bezeichnend für das Spiel. Nikola Jokic im Zurückrennen mit einem Flamingo-Wurf von der Dreierlinie über Ivica Zubac drüber und trifft einen sehr, sehr wilden Dreier. Und dann dachten die Nuggets, sie wären wieder ein bisschen drin, aber plötzlich ging gar nichts mehr. 17-0 Run der LA Clippers. Und dann stand es halt plötzlich 63-47 zur Halbzeit. Und Denver wusste nicht so wirklich, was zu tun war. Vielleicht auch ein paar blöde Entscheidungen von Coach Mike Malone, der vielleicht mal Jamal Murray und Nikola Jokic die ein oder andere Pause in der ersten Halbzeit hätte mehr geben können. Vielleicht die ein oder andere Timeout hätte mehr nehmen können. Aber letztendlich ging es halt einfach mit diesen 16 Punkten in die Halbzeit. Und so ging es dann eben auch in der zweiten Halbzeit erstmal weiter. Die Clippers trafen ihre Würfe, haben gute Defense gespielt, also gerade Kawhi Leonard mit einigen schönen Steals, aber eben auch die Nuggets können gute Defense spielen. Da müssen wir Gary Harris loben, der sowohl Patrick Beverley als auch Paul George in der gleichen Aktion quasi zweimal den Ball geklaut hat. Und obwohl die Clippers ihre Führung auf zwischenzeitlich 19 Punkte ausbauen konnten, kam Denver plötzlich zurück. 17-0 Run, inklusive guter Freiwürfe. Und wenn die Nuggets ihre Freiwürfe getroffen hätten, die waren, glaube ich, in dieser Phase viel zu schlecht von der Freiwurflinie, haben, glaube ich, 7 Freiwürfe verworfen, wäre das noch viel schneller gegangen mit der Führung. Aber letztendlich konnten die Clippers einfach überhaupt nicht mehr offensiv agieren. Montrezl Harrell war zum Beispiel ein Totalausfall von der Bank. Allgemein hatten Paul George und Kawhi Leonard kaum Unterstützung von den anderen Spielern, also vielleicht noch gerade Jermichael Green, der noch 11 Zähler auflegte, aber sonst war da eben nicht viel. Und bei Denver lief in der zweiten Halbzeit einfach plötzlich alles. Also die Dreier sind gefallen und in der Zone konnte Jokic gut agieren. Und deshalb haben sich die Denver Nuggets diesen Sieg in der zweiten Halbzeit einfach verdient. Und auch, wir sehen es am Punktestand, also von 16 Punkte Defizit in der Halbzeit zu 13 Punkte vor am Ende des Spiels, ist schon echt eine Leistung. Und meinen großen Respekt an die Denver Nuggets.
Sie haben in der zweiten Halbzeit in Spiel 5 und 6 47 Punkte mehr gemacht als die LA Clippers, weil das war ja ein Ding, was wir auch am Freitag bzw. am Samstag gesehen haben, dass die Denver Nuggets einen hohen Halbzeitrückstand wieder aufgeholt haben. Was ist mit den Clippers los? Ist da, wandern da die Gedanken? Sowas kann ja, sowas darf ja einer solch erfahrenen Mannschaft überhaupt nicht passieren, dass sie zweimal in der zweiten Halbzeit so derbe einbrechen.
Ja, das sehe ich genauso. Also fragt man die Stars der LA Clippers, dann sagt Kawhi Leonard, das passiert, wir verfallen nicht in Panik, Paul George sagt das Gleiche. Naja, aber ihre Taten lassen ja nun mal was anderes sprechen. Man hat jetzt zweimal eine hohe Führung in Folge in einem Entscheidungsspiel einfach verspielt. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Clippers halt einfach, es ist eine erfahrene Truppe, aber bis auf Kawhi Leonard hat da noch niemand irgendwie einen großen Playoff-Run starten können. Also so für Paul George waren die Conference Finals das absolute Maximum mit Indiana. Und ansonsten Lou Williams, Patrick Beverley, Montrezl Harrell, die sind alle noch nie so weit gekommen. Und ich glaube, da fangen dann tatsächlich die Köpfe an zu rattern, wenn man mal so eine Führung ein bisschen verspielt. Und das müssen sie eben aus den Köpfen bekommen.
Sie müssen es aus den Köpfen bekommen. Es wird jetzt Spiel 7 geben und die Denver Nuggets werden sich denken, ja, wir haben jetzt zweimal hier mit dem Rücken zur Wand haben wir unser besten Basketball gespielt, jetzt müssen die Clippers erstmal kommen. Die Clippers haben ja auch so ein bisschen den Ruf einer Versager-Franchise. Also es hat nie so richtig geklappt mit Erfolgen. Jetzt haben sie eine wirklich sehr kompetente Truppe dabei und es könnte trotzdem in den Conference-Semifinals enden. Haben die Denver Nuggets jetzt im Moment ja den Rückenwind, um hier diese Serie nochmal zu drehen? Oder glaubst du, dass die Clippers hier dann wirklich den Reset-Knopf drücken können und sagen können, das ist völlig egal, in Spiel 7 werden wir sie an die Wand nageln?
Das ist nun mal das Ding. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass die Clippers die deutlich bessere Mannschaft sind als die Denver Nuggets. Allerdings ist es jetzt nun mal zweimal so vorgekommen, dass die Nuggets einfach besser gecoacht wurden und besser reagieren konnten auf die Runs der Clippers. Dennoch hast du natürlich recht, man steht jetzt 0-7 in Entscheidungsspielen, wenn es in die Conference Finals gehen sollte. Also da hat man dann vielleicht schon so ein Franchise-Gen. Aber ich glaube dann tatsächlich, Kawhi Leonard ist so ein guter Anführer, dass er gesagt hat, ich stand schon zweimal in den NBA Finals und jetzt trage ich euch. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass es die Clippers machen. Aber ich war mir auch schon relativ sicher, dass die Games 5 und 6 gewinnen.
Ja, also die Denver Nuggets kommen wieder zurück in diese Serie, sind ja auch zurückgekommen in die Serie gegen die Utah Jazz. Also man muss dann ja auch den Kampfgeist der Nuggets bewundern. Ne? Ohne das geht's dann ja auch nicht. Die Nuggets sind hier in der ersten Runde von den Toten auferstanden und sind es jetzt in der zweiten Runde auch. Also allen Respekt an die Denver Nuggets.
Ja, voll. Und das ist dann ja, das zieht sich ja auch schon seit der letzten Saison. Wenn wir überlegen, gegen die San Antonio Spurs, in der ersten Runde des letzten Jahres lag man auch schon mit 3-2 zurück und holt noch einen 4-3-Sieg in Game 7. Dann ging es gegen die Portland Trail Blazers, auch in ein Game 7. Jetzt gegen die Utah Jazz. Also es ist die vierte Serie in Folge für dieses junge Team der Denver Nuggets, die ja letztes Jahr genauso aufgestellt waren, dass die in ein Game 7 müssen. Also wirklich, meinen höchsten Respekt an die Nuggets, weil man hat sie ja quasi schon vergessen. Das Conference-Final zwischen den Lakers und den Clippers steht ja gefühlt schon seit 2 Wochen. Es war ja wirklich so ein bisschen als freilos gesehen für die Clippers. Und dass sie jetzt in ein Game 7 müssen, zeigt den Kampfgeist und doch die gute Teamleistung der Denver Nuggets.
Die Denver Nuggets also erzwingen Spiel 7. Spiel 7 hatten auch die Toronto Raptors erzwungen, aber dann kamen die Boston Celtics in einem fantastischen Spiel 7 haben sie mit 92-87 gewonnen. Defense wins Championships. Die Celtics ziehen in die Conference Finals ein. In einer brillanten Serie haben sie die Toronto Raptors mit 4-3 niedergerungen. Und während wir bei den LA Clippers mit Kawhi Leonard und Paul George darüber gesprochen haben, sie haben zwei Stars, hat man das Gefühl, die Boston Celtics kommen eher wirklich komplett über den Kollektivgedanken. Ja, Jason Tatum ist da, der spielt zauberhafte Playoffs, aber ansonsten ist das doch eher eine Teamleistung, oder?
Ja, Defense wins Championship, und bei den Boston Celtics können halt in der Starting Five 4 Spieler extrem gut verteidigen und einer so halb gut mit Kemba Walker. Aber letztendlich ist es einfach auch ein extrem guter Teamverbund, weil es können nun mal bis auf Daniel Theis alle 4 Starter dir jeden Abend 20 Punkte liefern, dir jeden Abend 3-4 Dreier reinhauen, und deswegen musst du einfach als Verteidigung jeden Gegner respektieren. Und das Kollektiv bei den Boston Celtics, du hast es angesprochen, funktioniert wunderbar und macht richtig Spaß zuzuschauen. Und dann hat man eben noch einen Coach mit Brad Stevens, der das genau gut timen kann, und das macht dann einfach wirklich extrem Spaß, den Celtics zuzuschauen. Und genauso viel Spaß hat es auch gemacht, dieses Game 7 zu gucken gegen den Meister, gegen die Toronto Raptors, weil man einfach zwei wirklich wieder gut gecoachte Teams gesehen hat, die wirklich beide eben dieses Game 7 hätten gewinnen können. Das Spiel war ja wirklich dauernd auf der Klinge und hätte in beide Richtungen gehen können. Letztendlich hatten nun mal die Celtics das größere Glück und ziehen somit in die Conference Finals ein.
Wir müssen darüber sprechen, dass die Boston Celtics hier in dieser Form ja schon so durch die kompletten Playoffs gehen. Du hast es eben gesagt, 4 Leute können in der Starting Five richtig gut Defense spielen, der 5. kann halbwegs gut Defense spielen. Das ist vielleicht nicht immer der hübscheste Basketball, das ist vielleicht nicht immer der spektakulärste Basketball, aber es ist unheimlich nett anzugucken, wie ich finde, weil sie lassen wirklich in jedem Spielzug alles auf dem Platz, und die Celtics sind so ein bisschen mein Lieblingsteam bislang während der Playoffs gewesen.
Ja, würde ich tatsächlich unterschreiben, weil man merkt irgendwie auch die Einheit bei den Celtics, und das ist irgendwie, das ist so eine ganz coole Sache. Jetzt ist auch Gordon Hayward raus und das Team lässt sich das gar nicht anmerken. Also Marcus Smart springt in die Bresche und spielt genauso, wie wenn er von der Bank kommt, nur dass er jetzt eben halt mal 10 Minuten mehr pro Spiel spielt, und deswegen macht es auch wirklich einfach Spaß, den Celtics zuzuschauen. Auf der anderen Seite natürlich auch die Raptors waren eine ähnliche Sache. Die haben jetzt auch nicht diesen einen Superstar, der alles überragt. Klar haben sie Kyle Lowry, der immer mal übernehmen kann, aber da ging es auch eben viel über das Team. Und deswegen ist es schon sehr cool, was die Celtics spielen. Und ich finde auch bei den Celtics merkt man, wie schön gute Defense sein kann. Also gerade Marcus Smart, man mag ihn als Charakter mögen oder nicht, aber dieser Highlight-Block am Ende des Spiels nochmal gegen Norman Powell hat auch so ein bisschen gezeigt, warum der Typ dann doch im First-Team-All-Defense gelandet ist.
Die Boston Celtics ziehen also in diese Conference-Finals ein und treffen jetzt in diesen Conference-Finals dann auf die Miami Heat, die sich ja da auch durchgesetzt hatten und die ja auch tollen Basketball spielen. Dein Tipp für diese Serie?
Also eigentlich sehe ich die Celtics als das bessere und erfahrenere Team. Ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade in den ersten 2 Spielen der Serie die Heat einfach noch ein bisschen ausgeruhter sind. Dennoch gehe ich mit Celtics in 6.
Jimmy Butler gefällt mir so während der Playoffs.
Oh ja. Und Tyler Hero. Tyler Hero macht es unfassbar gut. Der übernimmt einfach und ist 20 Jahre alt.
Ja, es wird eine tolle Serie sein zwischen den Miami Heat und den Boston Celtics. Die andere Serie wird entschieden zwischen den LA Clippers und den Denver Nuggets. Die treffen dann auf die LA Lakers. Ein Team hat sich gerade am Wochenende von seinem Coach getrennt. Das sind die Houston Rockets. Mike D'Antoni. Nach dem ja durchaus enttäuschenden Ausscheiden der Houston Rockets hier gegen die LA Lakers haben sich die Houston Rockets von Mike D'Antoni getrennt. Ist das ein überraschender Move aus deiner Sicht?
Nein, auf gar keinen Fall. Also das war ja schon abzusehen, das war ja so ein bisschen durch die Trades im Winter hat man ja so ein bisschen gesehen, der GM Daryl Morey geht jetzt quasi all in, und das hat er ja quasi auch Mike D'Antoni so ein bisschen angezeigt, hat gesagt, wenn es dieses Jahr nichts wird, dann wird es wohl mit uns einfach nichts mehr. Deswegen war das auch vorauszusehen, vor allem nach dieser Leistung gegen die LA Lakers. Ich dachte nach dem ersten Spiel, wow, die Rockets können ja richtig kommen, aber dann gab es 3 Blowout-Siege, und deswegen war es schon relativ deutlich, dass Mike D'Antoni den Verein verlassen muss, beziehungsweise sein Vertrag wurde ja einfach nicht verlängert. Er ist jetzt ja Free Agent nach dem Ausscheiden, und ich glaube, es war auch so eine beidseitige Trennung, wie es zumindest von D'Antonis Seiten heißt. Letztendlich, wie gesagt, überhaupt nicht überraschend, einfach auch, weil das Experiment Russell Westbrook und James Harden einfach nicht funktioniert hat. Da tut mir Mike D'Antoni auch ein bisschen leid, weil er ja nichts dafür kann, wen ihm Daryl Morey da auf die Platte setzt, und auch eben natürlich dieses Small Ball, Micro Ball Experiment. Ich würde nicht sagen, dass es gescheitert ist, ich würde nicht sagen, dass er daran gescheitert ist, aber letztendlich war in Houston einfach das Teamgefüge einfach nicht gut genug, um D'Antoni im Sattel zu halten. Ich denke, er wird jetzt auf jeden Fall zur neuen Saison einen neuen Job haben, denn wie bekannt ist, braucht gerade die halbe Liga einen neuen Coach. Er wird ja ganz stark mit Philly oder mit Indiana in Verbindung gebracht. Aber ich finde noch ein bisschen interessanter ist, wen holen die Rockets? Ja. Weil welcher Trainer ist offensiv so gut wie Mike D'Antoni und kann eben auch dieses Smallball-Experiment weiterführen?
Das ist, finde ich, auch eine wichtige Entscheidung gerade für die Houston Rockets. Vor allen Dingen haben sie dann auch zwei exzentrische Stars dann noch in der Starting Five und James Harden muss man dann ja auch erstmal ruhig stellen beziehungsweise zufriedenstellen und da bin ich auch sehr gespannt drauf und ich bin auch gespannt drauf, wen Mike D'Antoni als nächsten Club coacht und also ich könnte mir Philly tatsächlich vorstellen.
Ja, würde Philly auf jeden Fall gut tun. Endlich mal ein Coach, der eine klare Vorstellung von offensivem Basketball hat und gerade vielleicht schafft er irgendwie eine Symbiose zwischen Ben Simmons und Joel Embiid. Also ich würde es den Sixers ja schon wünschen, aber ich weiß nicht, ob Mike D'Antoni sich das antun will.
Da bin ich auch gespannt. Wir werden sehen und wir werden natürlich dann auch darüber berichten, wenn es einen neuen Club für Mike D'Antoni gibt. Hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Das war Daniel Seiler zu seinen Einschätzungen zu Spiel 7 der Boston Celtics und zu Spiel 6 der Denver Nuggets, die ein Spiel 7 erzwingen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gibt es Spiel 7 und dann gibt es auch Spiel 1 der Miami Heat gegen die Boston Celtics. Dann gibt es auch wieder eine neue Ausgabe von Triple Double. Danke, Daniel.
Danke auch.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen. Die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges: die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.